Okay, ich lese aus Johannes 12, Vers 23 und 26, bis 26. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Und Philipper 1, Vers 12 bis 21. Ich lasse euch aber wissen, Brüder und Schwestern, wie es um mich steht. Das ist zur größeren Förderung des Evangeliums geschehen. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich erwarte und hoffe, dass ich in keinem Stück zuschanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe. Es sei durch Tod, durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Gott, ich bitte dich, dass du durch diese Zeilen sprichst. Ich danke dir für diesen Text. Und ich danke dir für die Möglichkeit, dass Manfred jetzt hier was erzählen wird dazu, was du in ihm bewegt hast. Ich bitte dich um deinen Segen und bitte dich um deinen Geist. Lass diesen Text in uns lebendig werden. Amen.
Ja, ich begrüße euch erstmal ganz herzlich. Wie ihr schon gehört habt, Manfred Ziepert mein Name. Ich bin sozusagen ein baptistisches Urgestein. Mein Vater war Pastor in zwei Baptistengemeinden, zuerst in Jena von 1950 bis 1955, dann von 1955 bis 1972 in Schönebeck bei Magdeburg und dann ab 1972 wieder in Jena, nochmal 13 Jahre. Mein Vater lebt inzwischen schon lange nicht mehr. Ich bin weiter in der Baptistengemeinde Jena zu Hause und predige dort auch hin und wieder. Vom Berufswegen, wie schon erwähnt, ich bin Arzt für Psychiatrie und Neurologie und Psychotherapie, habe lange Jahre im Krankenhaus gearbeitet und habe jetzt eine eigene Praxis für Psychotherapie in Jena, sodass ihr ein wenig etwas von mir gehört habt. Vater von 4 Söhnen, gemeinsam mit meiner lieben Frau Christine. Ja, nun zu diesen Texten, die ich für heute ausgewählt habe. Wenn ihr das so hört, das klingt ja sehr nach so ganzer Entschiedenheit. Oder auch so, wie ich, als ich sozusagen in den Glauben und in die Kirche, in die Bibel hineingewachsen bin, so gehört habe, Bekehrung heißt, mein Leben total Jesus zu übergeben, ihm ganz gehorsam zu sein. Oder dann gab es so ein schönes Bild, auf dem da sitzt sozusagen, das Bild zeigt den Thron meines Lebens. Und auf diesem Thron sitzt normalerweise mein Ich. Und wenn man so ein bisschen christlich angehaucht ist, ist so klein, klitzeklein daneben noch so ein kleines Kreuz, das ist Jesus, der irgendwie so ein bisschen dabei sein darf. Wenn ich bekehrt bin, ist es genau umgekehrt. Mein Ich ist vom Thron gefallen und da unten so klitzeklein noch vorhanden und auf dem Thron, das, auf dem Kron, das Kreuz, nämlich Jesus, der nun fortan mein Leben bestimmt. Und es gibt ja auch so schöne Sätze, auch bei Paulus, der alte Mensch ist gestorben mit der Taufe und ein neuer Mensch ist auferstanden. So stellt sich vielleicht auch mancher von euch oder jedenfalls viele Christen vor, wie wird mein Leben anders, ganz anders. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, auch von Paulus. Es geht ja um Veränderung. Und ich habe bewusst diese Sätze, diese Texte gewählt, auch vom Weizenkorn, dass er stirbt, oder auch dieser Text von Paulus aus Philippa, um zu sagen, was mir diese Texte heute bedeuten und was da aber drumherum für mich mitschwingt und mir ganz wichtig geworden ist. Was heißt es, ganz zu Jesus, ganz zu Gott zu gehören? Wie darf ich das heute verstehen? Und ich möchte euch da mit hineinnehmen, sodass aber natürlich jeder es für sich und vor Gott sehen und fühlen und erleben darf, wie er das aufnehmen mag, was er davon für sich nehmen darf, wo er vielleicht auch sagt, na, da nehme ich lieber Abstand davon. Und ich freue mich, wenn der ein oder andere mir danach vielleicht auch noch in der wenigen Zeit, die da ist, halbe Stunde etwa, bis wir dann zum Zug müssen, mir auch noch das ein oder andere sagt, zustimmend oder kritisch, wie auch immer. Ja, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Hier spricht ein Apostel, dem sein eigenes Leben anscheinend nicht mehr viel bedeutet. Er ist Gefangener. Es ist nicht eindeutig herauszufinden, wo und warum. Der Philipperbrief sagt uns das nicht. Am ehesten wohl in Ephesus. Und er freut sich, dass seine Gefangenschaft sogar Ansporn für andere ist, umso mehr für den Glauben an Jesus einzutreten. Teils aus Treue zur Sache, teils um zu zeigen, oh, seht mal her, jetzt ist meine Stunde gekommen, ich bin mindestens so toll wie Paulus. Aber all dies zählt nicht, auch nicht, dass er womöglich sein Leben lassen könnte. Er ist glücklich, wenn dadurch nur Gottes Sache weitergeht. Mir fällt dabei die Geschichte ein, die uns in Apostelgeschichte 16 berichtet wird, nämlich Paulus und sein Gefährte Silas werden verleumdet, dann schwer misshandelt und ins Gefängnis gesperrt. Ihre Füße werden in einen Block gelegt. Und dann, um Mitternacht, beten und loben sie Gott. Und Gott tut ein Wunder, es geschieht eine wundervolle Befreiung. Durch ein Erdbeben und alle Türen springen auf. Schließlich bekehrt sich sogar der Gefängnisdirektor. Zu einem solchen Paulus kann man nur staunend aufblicken. Das entspricht eben auch den Worten Jesu, die wir vorhin gehört haben. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Es gehörte wohl zum Wesen des Apostels, dass er unglaublich viel arbeiten und unglaublich viel Leid wegstecken konnte und dass er sich glühend einsetzen konnte für das, woran er glaubte. Ebenso glühend und fanatisch hatte er ja zuvor die Christen verfolgt. Möglicherweise war seine Leidenschaft daher auch eine Wiedergutmachung an dem Leid, das er den Christen zuvor zugefügt hatte, also ein Stück Abtragen dieser alten Schuld, die ihn wohl zeitlebens noch belastet und traurig gemacht hat. Aber wenn ich in seiner Lage wäre, es ist mir völlig klar, dass es mir so nicht gegeben wäre, wie wir es bei Paulus sehen können. Aber sah es in ihm genauso souverän aus? Genauso strahlend, wie er das hier schreibt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das strahlt nur so. Ich denke an Dietrich Bonhoeffer, der in scheinbarer Souveränität und Überlegenheit die Zeit seiner Gefangenschaft und seiner Hinrichtung durchlebte, in der Zeit des Nationalsozialismus. In seinem erschütternden Bekenntnisbericht, Gedicht »Wer bin ich?« schreibt er, »Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend um Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle. Dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung. Müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen. Matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Diese Worte sind mir viel näher als die des Apostels Paulus. Ging es ihm vielleicht ähnlich? Schrieb er seinen geliebten Philippern vielleicht deshalb nicht von seinen inneren Kämpfen, weil er sie stärken und ermutigen wollte? Wir wissen es nicht und ich will hier auch keine Spekulationen darüber anstellen. Aber wir wissen es zum Beispiel aus dem zweiten Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 12, dass er gegen sein eigenes Leid und seine Schwäche aufbegehrt hat. Er sprach davon, einem Pfahl im Fleisch, von einem Engel des Teufels, der ihn mit Fäusten schlägt, damit er sich nicht überheben soll. Ja, auch Paulus kam an seine Grenze. Er wollte immer gern stark und souverän sein und konnte es nicht und musste schließlich sagen, darum will ich mich am allerliebsten meiner Schwachheit rühmen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, weil dann Gott umso mehr Gestalt in mir gewinnen kann. Und auch Jesus selbst, wie wir wissen, wurde in seinen dunkelsten und schwersten Stunden an seine Grenze gebracht, als er im Todeskampf am Kreuz rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist das nun aber die Frömmigkeit, die Gott von mir, von uns erwartet? Sollen wir unser Leben hier hassen und verachten, damit nichts, aber auch nichts für uns wollen und alles für Gott wollen? Ist das so gemeint? Geht das überhaupt? Paulus war schon sehr hart gegen sich selbst. In 1. Korintherbrief, Kapitel 9, schreibt er, wisst ihr nicht, dass die in der Kampfbahn laufen, laufen alle, aber einer empfängt den Siegeskreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene, also die Sportler, nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Ja, das ist auch Paulus. Die Geschichte des Christentums ist voll von Versuchen, absolut selbstlos zu sein und nur für Gott zu leben. Zum Beispiel in Mönchsorden, im Zölibat, in Missionseinsätzen, die auch in Leid und Tod endeten. Ich selbst kenne Fromme, die ständig darum bemüht sind, demütig und selbstlos zu sein und gegen eigene Trägheit und gegen eigene Begehrlichkeit anzukämpfen. Und ich selbst habe als junger Kerl gedacht, mein Verhältnis zu Jesus ist doch nur dann in Ordnung, wenn ich für ihn leide. Ja, denn wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und das dachte ich, das gilt nun wirklich für jeden Tag. Und wenn ich nicht leide, dann stimmt irgendwas nicht. Und entsprechend habe ich mich verhalten. Ich habe es dann auch sozusagen provoziert, in die Schusslinie zu kommen. Aber nicht jeder kann so asketisch und leidensbereit sein wie Paulus. Ich habe viele an dieser Haltung scheitern sehen. Allzu oft wird Selbstlosigkeit gepredigt und im krassen Gegensatz dazu stehen Prunksucht, Habgier, Herrschsucht in der Kirche. Sexuelle Entsagung endet in Trunksucht, in heimlichen Verstößen, gar in sexuellem Missbrauch. Grenzenlose Überforderung endet im Burnout. Ich verrate euch mal, dass ich so manchen ausgebrannten Pfarrer oder Pastorin auch schon bei mir in meiner Praxis hatte. Nach außen demonstrierte Frömmigkeit und heimliche Sehnsucht. Das ist eine Kombination, die auch von Jesus damals immer wieder scharf angegriffen wurde. Aber mein Eindruck ist, je mehr und je vehementer Selbstentsagung propagiert wird, desto mehr wuchern im Schatten selbstlos, Selbstsucht und Verlogenheit. Die Wahrheit wird totgeschwiegen oder die Empörung macht sich Luft und die ganze Heuchelei und Scheinheiligkeit wird umso heftiger angegriffen und verurteilt. Irgendwie ein Teufelskreis. Selbstlosigkeit und Selbstsucht. Und ich frage mich, will Gott das so haben? Dass er nämlich einmal die Latte so hochlegt, dass da nur wenige drüber kommen, wenn überhaupt, um uns dann unsere Erbärmlichkeit so richtig vor Augen zu führen? Welchen Sinn haben denn Forderungen, die die meisten Menschen nicht einhalten können? Oder machen wir da etwas falsch? Gibt es einen Weg dahin, dass alle so selbstlos ihren Glauben leben könnten, wie Paulus oder wie Dietrich Bonhoeffer, wenn sie nur richtig glauben würden? Glaube jedenfalls, der nicht gelebt werden kann, ist schlicht unglaubwürdig. Freilich ist unser Menschsein immer unvollkommen und doch muss es doch einen Weg geben, den wir wirklich gehen können. Einen Weg, der Gutes bewirkt, der Sinn und Erfüllung gibt, ohne uns zu überfordern. Wie sonst sollten wir diese Worte Jesu verstehen, nämlich in Matthäus 11, Abvers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, es gibt zwar Lasten zu tragen, es gibt nicht das unbelastete Leben. Aber hier ist von Stärkung, Erfrischung, von Sanftheit, von Ruhe, von Leichtigkeit die Rede. Wenn das nicht zu spüren ist, dann stimmt doch etwas nicht. Der sanftmütige und demütige Gott will keine überforderten Nachfolger. Da hat er keinen Spaß daran. Wir Menschen sind eben verschieden. Jesus hinterließ uns Gleichnisse, beispielsweise das von den Arbeitern im Weinberg oder von den anvertrauten Talenten. Gleichnisse, die deutlich machen, dass Gott diese Verschiedenheit sieht und jedem nur das abverlangt, was er wirklich ertragen kann. Und die Bibel sagt uns nicht, dass wir immer nur entsagen und verzichten sollen. Jesus selbst übte nicht nur Verzicht, Jesus war durchaus Genießer. In Matthäus 11 steht, Johannes ist gekommen, aß und trank nicht. So sagen sie, er ist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, So sagen sie, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer? Wohl jeder kennt das Wunder, das uns in Johannes 2 berichtet wird, als Jesus Wasser in Wein verwandelte. Oder das Brotwunder, als er 5000 Menschen sättigte. Für Jesus war die Fülle materieller Gaben auch Zeichen für die Fülle der göttlichen Liebe. Jesus stand und steht den menschlichen Bedürfnissen mitfühlend und wohlwollend gegenüber. Christlicher Glaube ist keine Entsagungs- und Leidensideologie. Selbstentsagung, Selbstverleugnung sind also kein starres Prinzip, sind nicht in Beton gegossen. Übrigens auch Paulus wusste das. In Philipper 4, Vers 12 schreibt er, mir ist alles und jedes vertraut, beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Wonach richtet sich denn nun, ob wir und wie wir einerseits selbstlos dienen, Verzicht üben, Opfer bringen, auch leiden und andererseits genießen, gar Überfluss haben dürfen? 4 Aspekte möchte ich nennen, die ich für wesentlich halte. Erstens die Bedürfnisse, die zum Leben gehören. Zweitens die Gaben, also die Fähigkeiten und Neigungen, die uns gegeben sind. Drittens die Grenzen, die uns gesetzt sind. Und viertens über allem die Liebe, die uns leiten soll und darf. All dies gehört zu unserer Natur. Wir sind erst dann wirklich rund, erst dann wirklich vollständig, wenn Bedürfnisse, unsere Gaben, unsere Grenzen und die Liebe eins werden. Also erst rund sind wir, nicht etwa, wenn unser Ich vom Thron gestoßen ist. Ich kann diesem Bild heute leider nichts mehr abgewinnen. Vielleicht ist es auch gut so. Also erst rund sind wir, wenn wir so werden, wie wir von Gott gemeint sind. Gott will nicht, dass wir uns selbst entsagen, sondern dass wir ganz zu uns selbst finden und dadurch zugleich ganz zu Gott finden. Es war für mich sozusagen die zweite Bekehrung oder wie eine Erlösung, als ich dies erkannte, als mir das ganz klar wurde. Meine Liebe zu Gott muss mir überhaupt keine Angst machen. Was kommt da auf mich zu? Was könnte er vielleicht für mich vorgesehen haben? Und schaffe ich das und liegt mir das überhaupt? Und, ja, sondern vielmehr, dass es Gottes Wille ist, dass ich ganz, wirklich ganz zu mir selbst finde. Gott hat mich nicht für umsonst so gemacht, wie ich bin. Und es ist nicht Gottes Wille, dass ich dann plötzlich mich ganz woanders wiederfinde. Oder umgekehrt, wenn Gott und ich nicht wirklich eins sind, dann liegt das nicht etwa daran, dass mein natürlicher Wille falsch ist und erst einmal gebrochen werden muss. Ich habe meine Predigt gehört, da kam es wirklich bestimmt 4, 5 Mal. Wenn du wirklich zu Gott gehören willst, dann zerbrich unter dem Kreuz. Ja, zerbrich doch endlich unter dem Kreuz. Und also mir ist richtig schlecht geworden über dieses viele Zerbrechen unter dem Kreuz. Nein, es liegt nicht etwa daran, dass mein natürlicher Wille falsch ist und erst einmal gebrochen werden muss, sondern es liegt daran, dass ich noch nicht wirklich ganz ich selbst bin, dass ich noch unvollständig bin. Wirklich vollständig bin ich, wenn die Liebe mein Leben bestimmt. Die Liebe zu mir, zum Nächsten und zu Gott. Die Liebe ist die göttlichste aller Kräfte, die uns von Gott gegeben sind. Die Liebe ist, Gott sei Dank, unserem Wesen eigen, gehört zu uns. Egoistisch zu sein, ist also eigentlich Selbstverrat und macht mich, macht dich unglücklich. Ganz ich selbst zu sein und ganz mit Gott verbunden zu sein, das ist wahres Glück. Das heißt, Liebe zu mir selbst, ja erst einmal, wie ich schon sagte, zu meinen Fähigkeiten, Neigungen, zu meinen Grenzen, zu meinen Bedürfnissen, Ja zu sagen, das ist Liebe zu mir selbst. Nächstenliebe fängt sozusagen bei mir selber an. Mich lieb zu haben heißt, ich sage zu mir ja, und zwar so, wie ich bin. Wie aber ist das Bild vom Weizenkorn zu verstehen, das erst in der Erde sterben muss, um Frucht zu bringen? Das will ja heißen, dass wir erst unser Leben loslassen müssen. Ist das ein Widerspruch? Nein, meiner Auffassung nach gehört vielmehr beides zusammen, wie zwei Seiten einer Medaille. Und ich darf sagen, dass ich das so auch erleben darf. Wer ganz angekommen ist bei sich und bei Gott, für den ist Loslassen kein Zwang mehr. Er muss nicht gegen sich kämpfen, sondern er wird erfahren, dass es ihm gegeben ist. Freilich ist niemand endgültig angekommen. Wir bleiben immer unterwegs. Und sein eigenes Leben loslassen bedeutet eben auch, dass wir uns Gott so überlassen dürfen, uns Gott so hingeben dürfen und sollen, wie wir sind. So, wie Bonhoeffer meint, wer ich auch bin. Selbst wenn ich an mir am Verzweifeln bin. Aber du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Und Gott kann überhaupt nicht widerstehen, wenn ich mich ihm so gebe, wie ich bin, und sage, Gott, nimm mich einfach. Jesus hat ja auch mal gesagt, da ist kommt ein Zolleinnehmer und Betrüger und ein angesehener Mann in den Gottesdienst. Der angesehene Mann sagt, Gott, guck mal, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die ganzen Assis und so weiter und schon gar nicht wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich mache dies und das und jenes. Ja. Der Zolleinnehmer sagt nur, Gott, sei mir Sünder gnädig. Der hat sich Gott so übergeben, so überlassen, wie er ist. Das heißt es, glaube ich, sich loszulassen. Und Jesus sagt, dieser ging versöhnt und gerechtfertigt hinaus. Dieser Zolleinnehmer, nicht der, der sich selbst gelobt hat. Zuweilen hat es aber auch einen hohen Preis, wenn wir die Liebe und damit das Glück nicht verraten wollen. Dann kann es passieren, dass Leid, Schmerz, ja sogar der Tod und das Glück zusammengehören. Für mich war es einmal eine Entdeckung, als ich mitten im größten Schmerz mich selber fragte, bin ich jetzt unglücklich? Und meine innere Stimme sagte, nein, ich bin glücklich. Also, es ist normal, wenn wir ganz entspannt unsere Bedürfnisse befriedigen und unsere Fähigkeiten und Neigungen folgen dürfen. Dafür hat Gott uns all dies gegeben. Jeder hat etwas anderes bekommen. Nicht jeder ist ein Dietrich Bonhoeffer oder ein Apostel Paulus. Und die Liebe wird uns immer wieder zwei Fragen stellen. Die eine hat jeder, auch jeder, der hier sitzt, hat jeder einen guten Platz. Fühlt jeder sich angekommen und angenommen? Und die andere Frage, darf jeder wirklich so sein, wie er ist und sich darin angenommen fühlen? Und die Liebe ist es, die uns auch sagt, wann Verzicht, Leid und Opfer gefragt sind. Es ist unsere Ergriffenheit, die uns dazu bringt. Die Liebe ist es, die uns sagt, wann wir dieses Leben hier lieben oder hassen. Das kann man fühlen. Leben, das schön ist, das gelingt, müssen und sollen wir doch nicht hassen. Was könnte es heißen, wenn Jesus sagt, wer sein Leben auf dieser Welt hasst? Welches Leben und welche Welt meint hier Jesus? Sollen wir alle Welt, alle Menschen, alles Leben und uns selbst hassen? Was hätte denn das nun wieder mit Liebe zu tun? Ich denke, es geht um konkrete Situationen und Verhältnisse. Wenn Jesus so etwas sagte, dann glaube ich, er schaute auf Machtgier, auf Unrecht, auf fromme Heuchelei seiner Zeit. Das war für ihn unerträglich. Das musste er herausschreien. Es geht so nicht. Dietrich Bonhoeffer schaute auf Judenverfolgung, schaute auf Völkermord, schaute auf Gesinnungsterror der Nazi-Diktatur und auf seine eigene Ohnmacht. Und er sagte vielleicht, ich hasse dieses Leben in dieser Welt. Deshalb ging er in den Widerstand, deshalb gab er sein Leben. Er war ergriffen von dem, was da passierte. Es war einfach zu schrecklich für ihn. Es geht also darum, dass wir uns berühren lassen, dass wir die Liebe zu uns sprechen lassen. Gelingt Leben? Ist Leben schön? Blüht Gerechtigkeit? Können Menschen glauben und hoffen? Oder wird Leben zerstört? Fühlen Menschen sich verloren? Zerbrechen Glaube und Hoffnung? Es ist vieles gut, aber auch vieles schlecht in unserer Zeit. Das Gute unserer Zeit dürfen wir lieben und es dankbar nehmen. Unrecht und Leid hingegen dürfen und sollen wir ablehnen. Dass ich Leid und Unrecht miterlebe und dass ich mit meinem, dass oder wir mit unserem Leben auch beteiligt sind, das schmerzt und empört mich, auch wenn ich es nicht so einfach ändern kann. Lass dich berühren und du wirst fühlen, wann du die Schönheit des Lebens genießen darfst oder wann du der Fratze des Bösen und des Zerstörerischen mit Liebe und mit Empörung entgegentreten musst. Ja, aber können wir da nicht ohnmächtig werden? Können wir da nicht resignieren? Wenn wir sehen, wie mächtig das Böse in dieser Zeit immer wieder ist, vielleicht sogar zunimmt. Deshalb lade ich euch ein, nicht zuletzt auch über den Tellerrand dieses begrenzten Lebens hinauszuschauen. Wir müssen das, was wir tun oder lassen, das, was uns berührt, das, was uns empört, nicht abhängig machen davon, wie viel Macht wir haben gegen all das und nicht davon abhängig machen, ob es zu oder abnimmt, hat Dietrich Bonhoeffer in dunkelster Zeit, wo das Böse massenweise marschierte, sich gefragt, hat das überhaupt Zweck? Was wären wir heute ohne solche Menschen, die damals alles gewagt haben? Wir dürfen über diesen Tellerrand des unseres begrenzten Lebens hinausschauen. Das heißt, wir sollen das tun, was uns möglich ist. Aber wir allein können und sollen die Welt nicht retten. Das brauchen wir nicht. Das Wenige, was wir können, tun wir in der Hoffnung, dass Gott immer der Größere ist. Das ist die Hoffnung, die uns tragen soll. Gott will, dass hier schon seine Liebe an vielen kleinen Stellen aufleuchtet. Auch weil wir glauben und hoffen. Und auch wenn diese Welt immer wieder in das Böse hineingeworfen ist. Aber Gottes Welt ist, Gott sei Dank, nicht auf unser kleines Leben und Sterben begrenzt. Er hat Größeres vor mit uns und mit dieser Welt. Amen.